Hoppala, jetzt bin ich fast gefallen.
Jetzt mir die Augen aufmachen geballt, oder?
Naja, ich meine, wenn du hier durch die ganze, das ganze Gestrüpp willst, dann hätten wir uns auch einen Korb mitnehmen können.
Ich will nicht das Gestrüpp, ich habe nur gesagt, lass uns mal eine Runde spazieren gehen. Wieso du für einen Korb?
Naja, für hätten wir Pilze sammeln können, wenn wir eh schon drin sind hier, in die Pilze gehen.
Im Frühling?
Naja, weiß ich, ich kenne mich da nicht mit aus.
Ja, genau. Aber genau, du kennst dich nicht mit Pilzen aus, willst aber einen Korb für Pilze mitnehmen.
Ja, aber ich dachte, vielleicht sieht man mal einen.
Ja, aber es gibt schon giftige und ungiftige Pilze. Hm.
Apropos,
wo ist denn dein Hund? Mein Hund, der läuft da vorne.
Wo denn? Ich sehe ihn nicht.
Der muss auch ein bisschen schnüffeln.
Willst du nicht mal anleihen hier im Wald? Nee, dann kommt er.
Ich kriege keine schlechte Laune.
Doch, du bist ganz muffelig schon wieder.
Na gar nicht.
Hast du keine Angst vor deinem Hund? Warum dein Hund?
Warum soll ich? Naja, habe ich nicht.
Keine Ahnung, der rennt da wahrscheinlich den Tieren hinterher. Ja, was war das denn?
Hier wird scharf geschossen.
Wie, hier wird scharf geschossen?
Na, jetzt, wir sind Jäger unterwegs.
Hier sind Jäger unterwegs?
Natürlich sind hier Jäger unterwegs.
Du verarsch mich.
Wieso? Warum?
Verarsch dich. Ist jetzt nicht Schonzeit?
Weiß ich doch nicht, ob Schonzeit ist.
Ja, aber die können doch hier nicht im Wald rumballern. Ja. Alter! Sag mal, und wo ist dein Hund? Bist du nicht, hast du keine Angst?
Da kommt er doch schon damit. Da kommt er doch.
Naja gut, er hat aber Glück. Die schießen doch jetzt hier nicht. Schießen die echt im Wald?
Wenn man jagen will, muss man auch schießen. Das ist normal, wenn man nicht
ganz
in der
ehrlich,
Stadt
aber lass uns doch mal lieber ein bisschen wieder zurück auf die Wege, oder?
Meinetwegen gerne, weil es ist immer das gleiche Reißen. Da ist, könnte was und so weiter. Ja, der Jäger wird doch sehen, der guckt doch in sein Schussfeld und
genau,
sieht, ob da jemand langläuft oder nicht.
Genug, man hat das oft genug schon gelesen, dass da irgendwie...
Ja, im Dunkeln.
Die schießen sich ja sogar gegenseitig ab.
Ja, im Dunkeln.
Aus Versehen.
Im Dunkeln, aber im Hellen doch nicht.
Also mir ist das neu, dass jetzt hier in einem Wald, wo alle spazieren gehen können, dass die hier jagen. Grundsätzlich halte ich das ja, weiß ich auch nicht...
Was ist denn mit dem Thema Jagen?
Thema Jagen ist schon spannend.
Ist die spannend?
Ja, jetzt lass uns erstmal auf den Weg zurück, bitte.
Ja, dann gehen wir jetzt auf den Weg zurück.
Oder kennst du dich aus?
Henry!
Komm! Kennst du dich aus?
Da kommt er. Ja, da kommt er.
Kennst du dich aus?
Guter Junge. Ich? Nö, kenn mich nur aus dem Jagen. Ich habe hier meistens Ärger mit Jägern, weil sie sich beschweren, dass ich meinen Hund nicht angeleint habe.
Ja, siehst du, sag ich ja.
Hier war das aber Generalverdacht. Jeder Hund ist pauschal dann wahrscheinlich ein jagender Hund.
Naja, aber es geht ja auch darum, dass du Sorge hast um deinen Hund, oder nicht?
Ja, schon, aber muss ja immer nur haben, ja, aber wird er nicht erschossen? Soll ein Jäger mal geben, der grundlos meinen Hund
erschießt? Hast du nicht gewusst, dass immer mehr junge Leute zum Jäger werden und den Jagdschein machen in Deutschland?
Ja. Das ist dann der nächste Schritt vom Ego-Shooter, dann Tiere erschießen.
Das ist doch Quatsch.
Was ist so Quatsch? Immer, was ich sage, ist immer Quatsch.
Ich finde, entscheidend ist, es gibt Berufsjäger, ja, dann gibt es hier die im Wald.
Berufsjäger?
Dafür, ja, es gibt Berufsjäger.
Förster.
So zum Beispiel. Klar, gibt's Leute, die gehen in den Wald, schießen
diese Rechtfertigung,
sich was ab, um
ja,
da irgendwie...
Ja, man muss Tiere entnehmen. Ja, so ansonsten man spricht in der Politik von entnehmen, weil sich das dann weniger martialisch anhört. Ja, um natürlich die Natur zu erhalten, wo ich so denke, naja, wer hat denn eingegriffen, wenn die Natur das alles in Schieflage ist und dass es Jäger braucht, die alles über den Haufen ballern. Ist doch so.
Weißt du was, Marc? Ich höre schon gar nicht mehr
das
zu.
Das ist auch, nee, das wollte ich dir schon mal lange sagen. Immer wenn du mir keine Argumente mehr hast, dann kommst du wieder mit diesem Thema.
Du schreist mich schon wieder an.
Ja, weil
kann
immer
man nicht mal einmal mit dir in Ruhe durch den Wald gehen?
Ich rufe da mal einen an. Weil da
jetzt
keine
werden
Argumente
wir fast, bringst mich in den Wald, wir werden fast erschossen.
Wir werden überhaupt nicht erschossen, war weit genug weg. Erlebst du mal wieder das.
Pass mal auf, ich habe eine Idee. Ich rufe mal jetzt jemanden an. Überraschung, ich rufe mal wieder jemanden an. Ich kenne nämlich jemanden, der ist Jäger.
Ja, dann ruf mal an. Ja. Da freue ich mich aber.
Der erklärt dir mal, wie man den Hund, wie man während der Jagdsaison seinen Hund anleint.
Mhm. Mhm. Und die Jäger haben ihre Hunde aber gar nicht angeleint.
Oh Mann, ey.
Ja, Entschuldigung.
Herzlich willkommen bei Undercover, dem Infotainment-Podcast zu Themen rund um Printmagazine und deren Köpfe dahinter. An den Mikrofonen sitzen die ausgewiesenen Vertriebsexperten und selbsternannten Printliebhaber Marc-Oliver Bender und Carsten Reisner. Zusammen diskutieren sie kontrovers über Aktuelles aus der Welt der Medien. Immer wenn sie sich nicht einigen können, laden sie Experten zum Interview ein. Freut euch jetzt auf die neue Folge und begleitet uns hinter die Kulisse der Medienbranche. Am Ende gilt für beide immer, Print is not dead.
So, lieber Marc.
Carsten.
Grüße dich erstmal.
Hallo, es ist warm hier im Studio heute.
Ja, heute ist richtig warm.
Mhm. Heißes Thema haben wir auch.
Das hast du aber schön gesagt. Warum haben wir ein heißes Thema, Marc?
Na, wir wollen heute über das Jagen sprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass das heute eine leicht angehaucht kontroverse Diskussion wird. Bin mir nicht sicher, aber wir haben einen tollen Gast heute.
Ja, das wird's. Absolut Fachmann. Das wird's bestimmt. Wir haben einen tollen Fachmann hier. Wie immer wird tolle Fachmänner und Fachfrauen bei uns im Podcast haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Marc. Du bereitest dich ja nicht so richtig vor auf unsere Podcasts.
Nee, nie.
Meine Vorbereitung war TKKG mal wieder auf der Jagd nach den Wilddieben.
Das, ja auch, das ist komplett gelogen.
Das ist nicht
gelogen. Wir haben letzte Woche Freitag zusammengesessen.
Nein.
Und wir haben nicht. Das zusammengehört.
Und ich habe den Otto-Film das geguckt. Im Otto-Film wird nämlich auch gejagt.
Ja, den habe ich nicht geguckt.
Weißt du noch, wie der Hase heißt, der da gejagt wird?
Nee.
Rudolf der Rammler.
Ja, Rudolf, nee, kenne ich nicht. Aber wir haben letzte Woche TKKG selber. Wir hatten uns ja erst noch in der Episode getäuscht.
Ja, das stimmt. Und dann habe ich ganz lange gesucht, Martin, vielleicht kennst du einen besseren, nach Jägerwitzen. Aber ich habe keinen guten gefunden. Und dann ist mir noch einer eingefallen, den wir früher mal erzählt haben. Treffen sich zwei Jäger, beide tot. Wahnsinn, oder?
Das ist doch ein Hammerwitz. Das ist ein Otto Walkes-Witz.
Ist es so? Ja. Ja, siehst du mal. Gut, Spaß beiseite, ernstes Thema. Lieber Martin, wir haben heute Martin Weber hier. Martin, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön, auch von mir ein ganz großes Hallo und Servus und Dankeschön fürs Ausland dürfen.
Sehr gerne.
Ja.
Marc, möchtest du mal kurz einen Background geben von Martin?
Das kann ich gerne machen. Also
nee, lassen wir Martin mal machen.
Ja, aber vielleicht noch mal kurz einordnen. Also Martin, würde ich sagen, passionierter Jäger auf der einen Seite, Chefredakteur des Magazins Pirsch auf der anderen Seite.
Das muss nicht per se auf zwei Seiten stehen, steht auf einer Seite, aber stimmt beides, ja.
Ja, genau. Und steigen wir noch ein bisschen ein, Martin. Wollen wir erstmal steigen ein bisschen ein zu deiner Persönlichkeit. Beschreib dich doch mal, wer bist du und was ist dein Background, Martin? Was befähigt dich, Chefredakteur der Pirsch zu sein?
Ja, die Nachfrage war natürlich fies, ne? Mich selbst beschreiben, okay, ich bin derzeit noch 40 Jahre alt, bin ein Landei durch und durch, habe genau 3 Jahre meines Lebens in einer Stadt gewohnt. Das war dafür in Wien mittendrin im Zuge des Studiums. Bin studierter Förster und studierter Wildbiologe und habe es dann 2012 dann geschafft, nach der Uni gleich, sage ich mal, von der Pirsch eben fast schon abgeworben zu werden. Habe dann angefangen als Volontär, wurde dann Redakteur, also junger Redakteur, dann Redakteur und habe dann auch ziemlich schnell das Vertrauen von meinem Vorgänger auch bekommen, letzten Endes, ihn da immer mehr zu unterstützen auch. Und 2020 trat dann der Verlag an mich heran, ob ich mir das vorstellen könnte, selbst dieses wunderbare Medium, die Pirsch, eben zu leiten als Chefredakteur mit all seinen Kanälen und Medien. Und seitdem bin ich eben Chefredakteur der Pirsch.
Cool. Da muss ich mal ganz kurz reingehen, Marc. Entschuldige. Wenn man Forstwirtschaft und Wildbiologie studiert, dann ist doch nicht der erste Gedanke, ich will in den Journalismus gehen, oder? War das?
Nee, um es jetzt mal leicht kindisch zu formulieren, ich wollte immer was mit Tieren machen. Ich bin schon immer ein sehr naturverbundener Mensch, auf dem Land aufgewachsen, in so einem kleinen 6-Häuserweiler. Jetzt mal schöne Grüße an meinen Vater, der hat mich irgendwann am Abi mal angeschoben, so Junge, jetzt mach mal irgendwas, ne? So ein bisschen aus Abitur rausgestolpert und in die weite Welt hinein. Habe mich dann umgesehen, was interessiert dich eigentlich, weil ich da etwas naiv, wie gesagt, ins Berufsleben dann oder ins Postgymnasialleben gestolpert bin. Und dann war da irgendwie Forstwirtschaft, das klingt ja voll toll, Wald und Bäume und so und super, da machst du das mal, der NC hat auch noch gereicht dafür, gerade so. Ja, und dann habe ich Forstwirtschaft studiert, oder Forstwissenschaft genau genommen, an der TU München in Freising, Bachelor gemacht, 3 Jahre lang, 6 Semester und habe dann schon mal dessen gemerkt, hey, das Thema ist schon ganz cool und richtig, aber noch ein bisschen mehr das Tier eben wäre ganz gut. Und dann hat ein sehr guter Freund von mir mich darauf hingewiesen, hey du, da gibt's in Wien auf der Uni für Bodenkultur einen Studiengang, der ist Wildbiologie und Jagdwirtschaft. Wollen wir das nicht machen? Während des Bachelorstudiums zum Förster eben habe ich auch den Jagdschein gemacht dort. Und seit 2009 darf ich mich eben auch Jäger nennen. Und wir sind dann eben gemeinsam 2008 nach Wien gezogen und haben diesen Master eben dann belegt und 2011 auch abgeschlossen letzten Endes. Und ja, das war ein sehr spannendes Studium, viel im Berg unterwegs gewesen, im Bergwald. Sehr viel gearbeitet mit Wildtieren damals schon in der Forschung auch, also von Rehe fangen und besendern, Krähen beobachten, ob sie ein Feld meiden, weil vorher ein Falke dort geflogen ist und so weiter und so fort. Also ein sehr breites Feld. Wollte dann eigentlich auch promovieren, also wollte einen Doktor machen zum Thema Wildschweine. Hat dann aus einigen Gründen nicht funktioniert und dann lag eines Tages über den Alumni-Verband diese Ausschreibung der Pirsch auf meinem Tisch, die einen Volontär gesucht haben. Und ich gebe es ehrlich zu, anfangs konnte ich mir gar nicht vorstellen, so war jagdpressig, weiß ich genau. Meine damalige Freundin, jetzige beste Ehefrau der Welt, hat gemeint, hey, du bist so ein Idiot, das ist die Stellenbeschreibung, das bist du, von vorne bis hinten, mach das doch, probier das doch. Hab mich auch beworben und man wollte mich dann eben gleich einstellen sofort. Ich wollte Leute, stopp, erstmal ne, mit der Lebensgefährten reden und auch Umzug planen von Wien nach München zurück, weil ich aus der Umgebung hier ursprünglich auch komme, haben es dann gemacht eben und bin mittlerweile sehr, sehr froh, das gemacht habe. Deswegen eben jungen Menschen, die diesen Podcast auch hört, kann ich nur raten, ja, so einen Plan haben fürs Leben ist ganz gut. Aber es funktioniert auch, wenn man ab und zu der Nase folgt.
Doktor zum Thema Wildschwein, finde ich total klasse. Habe ich mir aufgeschrieben, den Satz.
Ja, das ist cool. Aber liegt denn die Jagd bei dir in der Familie schon begründet? Also ist dein Papa schon Jäger oder war das also so ein Eigeninteresse, was du entwickelt hast?
Mein Vater ist kein Jäger, in der Familie auch niemand. Mhm. Familie ist elterlicherseits in der Landwirtschaft hauptsächlich tätig gewesen. Also Opa war Landwirt. Da bin ich der Allererste, der diesen Weg eben geht. Ja, das war auch, wie gesagt, durchs Studium habe ich gekommen. Das Interesse an Natur und Tierwelt war vorher schon da, aber ich habe als Kind nie den Wunsch gehabt, Jäger zu sein. Das ist, glaube ich, schon auch durchs Elternhaus mit beeinflusst bei sehr vielen. Ich merke es in meiner Tochter zum Beispiel, die möchte unbedingt jetzt schon mit ihren 10 Jahren, die ständig mit dabei. So ein Mann ist eher im Angelbereich angesiedelt. Mhm. Aber ich glaube schon, dass da Familie, Freunde, Opa, Oma, Eltern mit, und so weiter.
Mit prägen. So
sehr stark prägen, genau. Mhm. Genau. Dass man, sagen wir, als junger Mensch Jäger werden möchte und Jagdschein machen möchte, gibt es auch, ganz klar. Aber ist, glaube ich, eher ungewöhnlich. Man braucht schon einen prägenden Menschen.
Aber es ist ja total schön auch, ne? Also statt Playstation, Wald und Tiere. Ja, das ist ja wirklich.
Für die Kinder meinst du?
Ja, für die Kinder finde ich total eine schöne Entwicklung. Also, ne, ich meine, wir brüsten uns ja immer damit, die Kinder vor der PS5 sitzen oder wie auch immer. Ja, geht mal raus. Wir waren früher den ganzen Tag draußen, haben gebolzt, ein Skateboard gefahren und so weiter und so fort. Stimmt ja auch nur zum Teil. Spätestens als der Amiga 500 kam, war das bei mir auch vorbei, würde ich mal sagen wollen.
Da warst du dann auch vor deinem Bildschirm.
Ja, hast stimmt da leider. Aber da war ich tatsächlich.
Deine Ego-Shooter schon, gespielt.
Da war ich ja schon 15. Was ist denn mit Ego-Shooter? Das stimmt doch überhaupt nicht.
Hast du doch erzählt im Podcast.
Indiana Jones.
Können sich alle nochmal anhören.
Ja, können sich alle nochmal anhören. Indiana Jones habe ich gespielt. Ja. Das ist immer diese Vorwürfe. Also finde ich super, wenn Kinder in so einem Alter eben das Handy gerne auch mal gegen die Natur eintauschen. Ja.
Das sehe ich ganz genauso und dazu werden sie auch natürlich selbstständig erzogen.
Sehr gut.
Jetzt haben wir gerade schon gesprochen, die Pirsch ist Thema, ist ja auch für uns das Thema heute im Podcast. Das Magazin, vielleicht kannst du das mal ganz kurz erklären. Das Magazin gibt es seit, und da ist ein Sternchen bei euch auf dem Cover, seit 1879, also sehr, sehr lange schon, dieses Magazin.
Ja, das kann man sehr, sehr gut erklären. Die Pirsch als Marke gibt es seit 1948, also wir sind im 77. Jahrgang damit, haben aber im Laufe der 70er Jahre fusioniert mit dem Deutschen Jäger. Okay. Der Deutsche Jäger ist das älteste Jagdmagazin Deutschlands. Das gibt es eben seit 1879 und deswegen dürfen wir uns, weil eben der Deutsche Jäger in die Pirsch überging, dürfen wir uns eben auf die Fahne schreiben, dass wir eben seit 1879 Respekt vor dem Wilden haben und dort die Jäger und Jägerinnen eben mit Content bedienen.
Das dürfte ja damit wahrscheinlich eins der ältesten Zeitschriften überhaupt sein, die wir in Deutschland haben, würde ich jetzt mal vermuten.
Also im Jagdbereich ist in dieser Kombination definitiv die älteste, ganz klar. Natürlich gibt es, ich glaube, im Tagespressebereich, ne, vermutlich noch deutlich ältere. Aber Special Interest Bereich ist natürlich schon etwas, was langsam wachsen muss. Und die Jagd ist einfach eine Passion, die schon sehr, sehr lange gibt.
Ja.
Und deswegen ist wahrscheinlich nachvollziehbar, ne, dass, sag ich mal, ein Jagdmagazin mehr Chancen hat, auf ein Jahrhundert zurückzublicken, als jetzt ein E-Motor-Magazin.
Beschreib doch mal die Pirsch. Was ist die Pirsch für ein Magazin? Was macht es aus und wie grenzt es sich vielleicht auch zu anderen Produkten ab in dem Bereich?
Also wir erscheinen alle 14 Tage.
War schon Wahnsinn.
Ja, das ist echt Wahnsinn. Das ist schon eine Herausforderung, ganz klar. Die 100 Seiten eben mit auch vernünftigen Inhalten stetig zu befüllen, das ist unser ganz, ganz großer Anspruch und Ziel, dass wir natürlich sowohl den jungen Jäger, also praktisch einen Menschen, der erst seit vielleicht einem Jahr einen Jagdschein hat, als auch den erfahrenen Jäger, der 50, 60 Jahre auf die Jagd geht, wir wollen die überraschen. Sie sollen immer was finden, wo sie sagen so, hey, das interessiert mich, das kenne ich noch gar nicht vielleicht. Oder ich fühle mich bestätigt damit, ich fühle mich unterhalten. Also das Thema Infotainment, wir wollen informieren, wir wollen unterhalten. Wir sehen aber einen ganz großen Lehrauftrag auch, dass wir auch weiterbilden müssen, weil wer rastet, der rostet. Das gilt auch bei der Jägerschaft ganz klar, weil sich einfach die Zeiten ändern, sei es Klimawandel, sei es die Technik, die verwendet wird. Also man muss schon immer state of the art bleiben, auch was rechtliche Belange angeht.
Ja.
Das ist unser ganz, ganz großes Ziel, dass wir einfach jeden Kunden stets informieren wollen, überraschen wollen, auch ganz gerne mal ein bisschen kontrovers reiben wollen, ganz klar. Weil nur dasselbe abklatschmäßig, das juckt irgendwann keinen mehr. Also es muss schon ansprechen, das heißt auch ein bisschen Reibung mit drin bedeuten. Die Pirsch ist ein sehr ganzheitlich denkendes Jagdmagazin, eine ganzheitlich denkende Jagdmarke, kann man mittlerweile auch sagen dazu, eine Medienwelt. Was uns ganz, ganz wichtig ist, das tragen wir auch im Claim, Respekt vor dem Wilden.
Ja.
Das Thema Weitgerechtigkeit, habt ihr beide vielleicht schon mal gehört auch, ist in der deutschen Jagd ganz, ganz stark verankert, auch im Jagdgesetz oder den Jagdgesetzen, wenn man mehrere in Deutschland, ist aber kein rechtlich hundertprozentig bindendes Wording dahinterlegt bislang. Ja. Das heißt, jeder Jäger kann das Ganze für sich selbst auslegen, weitestgehend. Aber worum es uns hauptsächlich geht, ist, wir haben eine Verantwortung als Jäger, Jägerinnen und Jäger. Wir haben eine ganz, ganz große Verantwortung vor der Natur und vor allem vor der Kreatur. Wir haben das große Privileg, Wildbestände bewirtschaften zu dürfen. Wir haben das große Privileg, auch Tiere entnehmen zu dürfen. Also der normale Mensch, wir töten dazu sagen. Mhm. Das tun wir auch. Ist auch ein tiefgehendes, ursprüngliches, archaisches Element der Jagd, dass man Tiere auch tötet. Aber es ist die Verantwortung eines jeden von uns, das auch auf eine Art und Weise zu tun, dass praktisch das Tier respektvoll und ohne Leid seiner Umwelt entnommen wird. Mhm. Das betrifft sie jetzt dann Toten letzten Endes. Aber wir haben eine ganz große Verantwortung auch vor den Lebendigen. Also praktisch, wir bewirtschaften ja einen Lebensraum. Das ist ja nicht bloß ein Wildschwein, wie jetzt hier auf dem Cover, was vor mir liegt, drauf ist, sondern auch ein ganzer Lebensraum. Und dieses Tier interagiert auch mit seinem Lebensraum und wir Jäger interagieren auch mit diesem Tier und dessen ganzen Fauna, dieses Ökosystem eben. Mhm. Und das müssten wir definitiv im Auge behalten. Praktisch nicht nur, ich sage jetzt mal, den egoistischen Blick auf meinen Jagderfolg, sondern auch das große Ganze stets im Blick zu haben. Und deswegen hat die Pirschach im hinteren Teil des Magazins auch einen ja doch relativ starken Verwertungsteil. Also es geht auch darum, das Thema Kochen, Zubereiten von Wildfleisch, von Wildbrett, wie der Jäger sagt. Aber auch einen Blick aufzumachen, weg nur vom Rehbock hin zu dem großen Ganzen. Wir haben auch einen ganz großen Bildungsauftrag.
Ja.
Also die Jäger sollten auch den Zaunkönig erkennen, den kleinen Vogel, der so unter Holz eben huscht. Wir haben lange Zeit, über mehrere Jahre hinweg, eine Serie gehabt zum Thema Baum- und Straucharten. Weil der Jäger muss schon muss Anwalt des Wildes sein, aber muss auch der Lehrer fast der Menschen in der Natur draußen sein. Mhm. Und das ist der ganz große Anspruch von uns. Und dieses ganzheitliche Sehen ist eben dieser Respekt vor dem Wilden, was wir eben im Claim tragen. Und das unterscheidet uns ganz stark eben von den Mitbewerbern auf dem Markt.
Da würde ich gerne mal ganz kurz schon reingehen, auch wenn wir dann nachher sicherlich noch mal tiefer Bezug nehmen werden. Diese Ausbildung, die ihr macht, weil du es gerade gesagt hast, ihr müsst einen Zaunkönig unterscheiden, die ist ja schon sehr tief. Ne? Ich glaube, du musst durch den Wald und du musst alles an Fauna erkennen, du musst alles an Tieren erkennen. Das ist schon so, ne? Dass du da relativ breit dann aufgestellt bist. Also es geht nicht nur darum, ein Reh zu erkennen und das zu unterscheiden von einem Wildschwein, wo Marc dann schon Schwierigkeiten wahrscheinlich haben wird, sondern da geht es auch echt an Flora, Fauna, alles Mögliche.
Absolut. Fremdwörter kennst, ey, Wahnsinn.
Ja. Absolut und sogar darüber hinaus noch. Es geht also nicht nur um Flora und Fauna. Wer macht die ganze Thematik rechtlich, ne, sehr komplex, auch im Jagdbereich. Vor allem betroffen ist der Jäger vom Tierschutzgesetz, vom Jagdrecht, vom Waffenrecht und noch einigen mehr, Waldgesetz zum Beispiel noch. Er muss sich auch da auskennen. Darüber hinaus haben wir auch über eine Verordnung der EU auch die Möglichkeit, Wildfleisch, Wildbrett selbst zu vermarkten. Also wir sind auch da kundige Personen im Fleischhygienebereich auch. Also wenn der gewisse Voraussetzungen erfüllt bei seinen Räumlichkeiten, auch darf er auch Wildfleisch selbst verkaufen. Also die Fleischbeschau erfolgt durch uns Jäger, sowohl am lebenden Stück, sagen wir, also am lebendigen Reh auf der Wiese, wie verhält es sich und so weiter, als dann auch am toten Stück. Dann muss dann die Jäger auch verantwortlich die Organe eben auch untersuchen, ob da Krankheiten vorherrschen können, ja oder nein, darauf entscheiden, kann ich denn das Reh jetzt hier oder das Rehfleisch, was ich vor mir habe, jetzt verwerten oder muss ich es eben Konfiskat geben? Mhm. Also das ist sehr komplex und es wird auch in der Ausbildung auch alles abgefragt letzten Endes. Also von Artenkunde bei Insekten, Libellen und Co., Ökosystemen bis hin zu landwirtschaftlichen Aspekten, Roggen, Tritikale, Gerste, Weizen, Unterschiede, wie tickt der Bauer, warum arbeiten die, wie sie arbeiten, über derzeit ganz in allen Medien auch drin das Thema Waldumbau.
Ja.
Also Waldkunde, sage ich mal dazu, ist ganz wichtig, Wildkunde bis hin zu rechtlichen Aspekten. Aber klar, natürlich der Umgang des Jägers in der Öffentlichkeit ist auch ganz wichtig. Und das wird auch meiner Meinung nach, ist aktuell noch nicht so, aber ich könnte mir vorstellen, dass es noch stärker kommen wird auch, weil wir auch eine Verantwortung haben eben im Umgang mit anderen Bevölkerungsgruppen, die sie vielleicht nicht so sehen.
Ja. Mhm. Also ich meine, das beruhigt zumindest schon mal, dass nicht jeder Hans und Kunz und Hans Wurst, wie ich es nennen würde, kommt und einen Jägerschein macht. Also da, du hast es, glaube ich, vorhin gesagt, grünes Abitur, so mal eben.
Sag mal Jagdschein. Sag mal Jagdschein.
Das heißt Jagdschein, ja.
Ja, das grüne Abitur.
Jägerschein.
Habe ich Jägerschein?
Ja, ich dachte.
Jagdschein. Den Jagdschein.
Du weißt, auch so ein bisschen fachkundig richtig unterwegs bist hier.
Also um das abzukürzen, mich beruhigt das ja, dass da steckt schon was dahinter. Kann nicht jeder kommen und irgendwann sagen, ich hole mir jetzt meinen Jagdschein ab und hier ist meine Waffe und ab in den Wald.
Ganz klar, das ist, einerseits musst du den Jagdschein erstmal bestehen, ne? Da ist extrem viel Aufwand, extrem viel Passion dahinter, sich das alles reinzudrücken und dann auch bestehen zu können, weil die Prüfung auch mehrstufig aufgebaut ist, eben mit einem praktischen Schießen, mit einer praktischen Prüfung, mündliche Prüfung, schriftliche Prüfung und so weiter und so fort. Das ist sehr vielschichtig und auch dann im Nachgang, weil ich den Jagdschein dann bestanden habe, ist auch die Thematik, wir Jäger dürfen ja Waffen besitzen zu Hause. Mhm. Und auch erwerben und stehen ab und zu auch im Fokus von der Politik, so hey, Legalwaffen mit, sondern ist immer schwierig und so. Wobei man schon gleich behaupten kann, dass wir Jäger die wahrscheinlich am meisten kontrolliertesten Menschen sind in diesem Land, was eben unsere Zuverlässigkeit angeht. Also man braucht sich da echt nichts erlauben letzten Endes, sonst sind die Waffen ziemlich schon weg und dann mal der Jagdschein auch weg. Oder andersrum, der Jagdschein weg und dann die Waffen weg.
Ja.
Das ist schon etwas, was mir persönlich auch wichtig ist mitzuteilen, weil auch Vorbehalte in der Bevölkerung häufig sind gegen das Thema Schusswaffen. Also wir Jäger sind zuverlässig vor dem Gesetz und werden auch entsprechend dahingehend auch überprüft.
Wobei schwarze Schafe wird es wahrscheinlich auch geben. Ne?
Schwarze Schafe gibt es auch da, aber wie gesagt, die rechtlichen Begebenheiten, die wir haben in Deutschland, die sind absolut vorhanden, dass man schwarze Schafe schnell rausfiltert und denen auch die Waffen wegnimmt letzten Endes. Es muss halt von entsprechenden Stellen dann auch angewandt werden, das Recht. Aber das Recht, so wie es jetzt ist, ist eines der strengsten der Welt, Waffenrecht, und reicht in meiner Meinung absolut aus. Es muss nur angewandt werden.
Es muss dann auch irgendwie Personal da sein, um dieses Recht auch durchzusetzen, ne? Und dann auch diese Kontrollen, von denen du gerade gesprochen hast, auch dann durchführen zu können. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Kritikpunkt, glaube ich, ne? Auf die, der ab und zu mal aufkommt. Aber Marc, ich wollte nicht schön ins Wort fallen.
Nö, alles gut. Ich bin ja hier immer so ein bisschen der Gatekeeper der thematischen Grundordnung. Ja. Bevor wir zu weit vom Heft abdriften, weil wir jetzt eigentlich schon bei den Jägern und Voraussetzungen an sich sind, interessiert es mich aber schon noch, du hast so ein bisschen angerissen, was der USP ist. Aber wenn du jetzt mal so thematisch durch dein Heft surfst, ja, was ja mit sehr viel Liebe alle 14 Tage in den Handel bringt, streif doch mal so die Themenbereiche. Also ich habe verstanden, Verwertung ist ein wichtiges Thema, ja, wahrscheinlich jetzt im Sommer auch mal grillen und so weiter und so weiter. Ich bin ja ein großer Griller, also von daher, ich muss fairerweise sagen, Wildfleisch sagt mir nicht so zu, einfach geschmacklich noch nicht, aber vielleicht habe ich auch noch kein Gutes gehabt, das kann ja auch sein. Ne? Also von daher keine Vorurteile, sondern nur Erfahrungen. Aber
oder du kannst nicht grillen.
Danke,
das müssen wir ganz kurz sacken lassen.
Warte mal, das trifft mich wirklich hart, muss ich sagen, weil ich passionierter Griller bin. Ja. Aber tatsächlich würde mich das schon noch interessieren. Also verstanden, das Thema eben Verwertung ist für euch ein wichtiges. Streift auch nochmal so ein bisschen ein paar Themenbereiche.
Ja, gerne. Also die Pirsch ist ein Allround-Magazin, praktisch. Wir decken den kompletten Interessenspektrum, sage ich mal, des Jägers ab, des Kunden. Wir haben natürlich sehr viel Jagdpraxis im Heft, sprich, was mache ich wie, wann, wo, warum. Das Thema Hundeausbildung ist natürlich Jagd von Hundeschund, sagt man. Das Thema Hundeausbildung und Hunde generell ist auch immer wieder ein starker Fokus. Dann, wie vorher schon angesprochen, haben wir auch einen Bildungsauftrag. Das heißt, Wildbiologie ist auch im Heft eigentlich in jeder Ausgabe vorhanden, sprich das Wissen zu ermitteln. Es wird da stets geforscht in diesen Bereichen auch. Und wir wollen den Jägern und Jägern auch die Möglichkeit bieten, sich fortzubilden mit der Pirsch-Ausrüstung. Ganz klar, da haben wir sehr viele unterschiedliche Bereiche, sei es von Waffen, Ferngläsern, Thermalgeräte ist mittlerweile ganz stark angekommen, Kleidung und so weiter und so fort, aber auch diese, ich sag mal, sanfteren Themen im Feuilleton-Bereich, sei es ab und zu mal eine Jagdgeschichte, die Verwertungssachen zum Beispiel, die ganzen rechts und links von der eigenen Jagdpraxis, was ich vorher angesprochen hatte, sprich wie Artenkunde von seltenen Arten, die in Deutschland auch vorkommen, Baumkunde, wie sieht welcher Strauch und so weiter aus. Wir haben auch noch einen sehr starken Kleinanzeigenteil, was mir auch persönlich sehr, sehr freut, weil auch hier die Nachfrage noch vorhanden ist. Es gibt nach wie vor noch Menschen, die auch trotz aller bestehenden digitalen Portale auch noch ein Fachmagazin kaufen, um die Kleinanzeigenteil durchzuschmökern. Das ist definitiv noch vorhanden und groß nachgefragt. Auch das ist bei uns ganz stark vorhanden. Ja, das sind so die Kernsäulen, sage ich mal, des Magazins. Natürlich ab und zu unterscheiden wir uns ab und zu, mal das stärker, weil wir uns auch ein bisschen treiben lassen. Also ich möchte kein zu starkes Korsett haben im Printmagazin, das sagt, ich möchte jede Ausgabe 15 Seiten Bergpraxis, 10 Seiten aus und das tangiert mit der Zeit ein bisschen, genau, ich muss leben, weil das Jagdjahr ändert sich ja stetig und die Interessen des Jägers ja auch über die Monate und über die Jahre hinweg auch. Deswegen ist ich möchte das Korsett nicht so einspannen, weil auch ein Printmagazin in meinen Augen sehr lebendig ist und sehr lebendig sein muss auch, damit es einfach halt ja vital auch wird und spannend bleibt.
Und würdest du sagen, von der Zielgruppe Jägerinnen und Jäger ist ja trotzdem nochmal altersmäßig differenziert von älter bis jünger oder umgekehrt. Guckt ihr da auch auf die Themen? Das ist eher ein Thema, was Jüngere, oder versucht ihr halt grundsätzlich Jägerinnen und Jäger zu adressieren, oder differenziert ihr auch mal in der Alters-, also in der Zielgruppe innerhalb der Jägerschaft?
Also wir haben auch die Erfahrung gemacht, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, so jetzt in der Jägerschaft Zielgruppen zu suchen und genaue Themen drauf abzuzielen, das braucht es eigentlich nicht. Ne? Es gab mir die Überlegung, so möchte man die jagende Frau in den Fokus schicken, aber die Leserinnen haben uns dann ganz klar gespiegelt auch so, hey Leute, wir sind einfach auch Jägerinnen, wie der andere auch, ne? Wir brauchen keine extra Rubriken oder irgendwas, weil wir ticken genauso wie Männer, wir handeln genauso wie Männer, ab und zu auch deutlich besser wie Männer, muss man auch den Damen zugestehen, dass ja vielleicht die Weitsicht ab und zu ein bisschen mehr da ist, wie bei den männlichen Kollegen. Aber die Rubriken, nein, natürlich versuchen wir schon, das Heft spannend zu halten, sowohl, was ich vorher angesprochen hatte, sowohl für jungen Jäger, also praktisch für nicht so erfahrene, als auch ganz erfahren. Es sollen praktisch beide dort sich finden können.
Würde man da sagen, dass die jungen Jäger so vielleicht auch, weil sie digitaler geprägt sind, mehr für Technologie im Jagdbereich offen sind und die Älteren sind etwas traditioneller unterwegs, also wie vielen anderen Bereichen auch? Oder ist dieses Interesse an Technologie, wenn du jetzt gerade sagst, Thermal war es, was glaube ich?
Thermalgeräte
oder so, ist das eher was, wo sagen, da springen die Jüngeren eher drauf an, weil die offen und für Technik sind und die Älteren sagen, na, da setze ich mich auf meinen Hochsitz, da brauche ich nichts.
Na gut, Jäger sind generell eine Klientel, die sehr kontrovers diskutieren kann und auch kontrovers diskutieren möchte, auch intern. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass, sage ich mal, die jüngeren Jäger eher auf Fortschritt, technischen Fortschritt im digitalen Bereich stehen und die Älteren nicht. Das ist schon mal so. Ja, es gibt sehr konservative jüngere Jäger, es gibt aber auch sehr, an jedem neuen Ausrüstungsgegenstand sind der ältere Jäger. Das würde ich gar nicht einnischen nach Alter. Noch kurz zur Info, Jungjäger ist der Begriff ist nicht per se ein junger Jäger, sondern Jungjäger ist man auch 3 Jahre vor dem Gesetz, 3 Jahre nach Bestehen des Jagdscheins. Okay. Nachdem ich den ersten Jagdschein gelöst habe, bin ich 3 Jahre ein Jungjäger. So eine Art Azubi, ne? Weil,
wird man da stärker kontrolliert quasi dann auch?
Oder? Nein, nee, das nicht. Nee, aber das ist geregelt, zum Beispiel, ob ich ein Revier pachten darf.
Ach so, okay.
Nach Landesrecht aber geregelt auch, entscheidet sich, ob meines Jägerstatus, sage ich mal dazu. Also ich darf nicht gleich sofort ein Jagdrevier pachten, weil ein Jagdschein zu erlangen ist wie ein Führerschein. Und alle kennen den Spruch, das Fahren lernt man dann nach dem Führerschein vor allem. Man erlangt, vorab nur eine Befähigung, etwas tun zu dürfen. Und das dann zu lernen letzten Endes, tut man dann in der Praxis. Das ist beim Führerschein genauso, beim Jagdschein auch. Deswegen ist das Jungjäger-Dasein eine sehr spannende, sehr wichtige Zeit, sehr fordernde Zeit und erfordert wirklich, dass man dranbleibt, Interesse da ist und immer wieder weiterlernt. Aber wie gesagt, ein Jungjäger ist nicht per se ein junger Mensch. Wir haben auch sogar eine Kolumne im Heft derzeit von einem Herrn, der über 60 ist, der zum Jagdschein gemacht hat. Der ist auch ein Jungjäger.
Das würde ich ganz gerne nochmal einordnen. Also vielleicht nur zu diesem ganzen Thema Jagdschein und wann darf ich denn dann überhaupt jagen? Also ich mache den Jagdschein, da lerne ich auch mit sehr präzisen Waffen zu schießen. Das heißt, ich erwerbe dann dort auch, ich glaube, eine Waffenbesitzkarte. Heißt das so? Wird das so richtig?
Das heißt so, du wirbst es nicht damit, allerdings du kannst mit dem Jagdschein zur Behörde gehen und aufgrund des Jagdscheines hast du ein Bedürfnis, Waffen zu besitzen oder Waffen oder Munition kaufen zu dürfen, musst dann eben diese WBK, das hat man da kurz zu Waffenbesitzkarte eben beantragen. Dazu brauchst du diesen Jagdschein, den gelösten eben. Und dann kommt das ganze System zum Laufen. Du wirst überprüft praktisch, ob deine Vergangenheit, ob du zuverlässig bist und so weiter und so fort. Und dann bekommst du diese WBK ausgestellt und kannst eben mit dem Jagdschein eben auch dann Waffen erwerben.
Okay, aber dann kann ich ja noch nicht losziehen und im Wald munter auf Tiere schießen. Da gibt es ja auch noch wieder Voraussetzungen. Du hast eben schon gesagt, ich bin noch nicht in der Lage oder noch nicht berechtigt, irgendwas zu pachten.
Nach der Revolution wurde das Jagdrecht in Deutschland geändert, massivst. Also sagen wir so, früher haben es sehr privilegierte Fürsten und Adlige und Co. übertrieben. Man hat, sage ich mal, das Jagdregal dazu genutzt, sage ich mal, hohe Wildbestände ranzuzüchten, was zulasten der Bauern ganz stark ging. Dann kam die Revolution damals. Dann wurde Jagd an Grund und Boden gebunden, was immer noch so ist auch. Sprich, ein Grundeigentümer, sei es von einem halben Hektar Wiese oder von 1000 Hektar Acker, ist erstmal Inhaber des Jagdrechts auf dieser Fläche. Im Nachgang nach der Revolution kam es dann dazu, dass natürlich jeder auf seinen paar Quadratmetern gejagt hat, wenn irre, was den Wildtierbeständen nicht ganz so gut bekommen ist. Da hat man sich entschieden, dass man Mindestflächen einführt, rechtliche. Und das sind jetzt sogenannte Jagdreviere. Die können dann verpachtet werden, praktisch wenn die Jagdgenossen, die Bauern, die Jagdgenossenschaft keinen Jäger haben oder nicht selbst Jäger sind, dürfen die das verpachten. Und dazu muss ich eben einen Jagdschein besitzen und muss mindestens 3 Jahre den Jagdschein eben haben schon. Dann kann ich so ein Jagdrevier eben pachten. Das ist Modell Nummer 1. Modell Nummer 2 wäre auch eine Eigenjagd. Sprich, ich bin selbst Eigentümer von mindestens 80 Hektar, wobei das unterscheidet sich auch nach Bundesland. Oder Option Nummer 3, wie es die Staatsforsten machen zum Beispiel, die vergeben dann Begehungsscheine oder Pilzbezirke zum Beispiel. Das geht auch schon im ersten Jagdjahr, ganz klar.
Okay. Und dann bin ich ruhig. Gefallen ist 3 Jahre, bist du Jungjäger. Gibt es dann nochmal irgendwas, eine Prüfung oder eine Abschussquote, die man erreicht haben muss, um dann wirklich Altjäger zu sein? Ich weiß nicht, ob es sowas gibt.
Nein.
Und gibt es auch später noch irgendwie noch irgendwelche Nachprüfungen? Ich meine, ich stelle mir vor, ich mache den Jagdschein, war einmal im Wald, dann 10 Jahre nicht mehr. Und hatte auch 10 Jahre mein Gewehr nicht in der Hand und gehe dann wieder in den Wald. Das ist ja, weiß ich nicht, ob ich da dem Tier einen Gefallen tue, ob ich da noch so zielsicher bin.
Ja, deswegen auch das Thema bei uns Respekt vor dem Wilden, ne? Dass jeder Jäger, sag mal, sein Tun erstmal hinterfragen sollte. Ja. Und ich bin vollkommen bei dir, wenn jemand, sag mal, 10 Jahre die Waffe im Schrank stehen hat und vorher auch gar nichts gemacht hat, hoffe ich mir schon von meiner Klientel, dass jeder sich mal die Frage stellt, bin ich fähig dazu überhaupt noch? Und das fällt schon auf, auch dass wir Deutschen sammeln ja ganz gern Urkunden, Zertifikate, so auch die Jägerschaft. Das Thema Fortbildung, Weiterbildung, Seminare boomt auch in der Jägerschaft massiv. Also die Klientel hat ein ganz, ganz großes Interesse daran, sich weiterzubilden stets. Und das ist auch sehr, sehr gut, das befürworte ich auch sehr. Aber rechtlich gibt es derzeit keine Hürde, dass nach 3 Jahren nochmal irgendwie eine Prüfung erfolgt. Nein, das ist dann die Eigenverantwortung eines jeden. Ja.
Der hat Reißner ausnahmsweise mal eine gute Überleitung gemacht, anstatt immer den ganzen Plan zu zerschießen. Wir wollen uns ein bisschen mehr über Image und Ethik der Jägerschaft unterhalten. Also genau das Thema, ja. Und ich würde da vielleicht mit der ersten Frage mal starten, wenn du mir so glaubst. Warum glaubst du, dass dieses Jagen und dieses ganze Thema so ein bisschen polarisiert in der Gesellschaft? Also man sieht das ja an der Politik, ne? Man spricht sehr sorgfältig von Entnehmen, ja. Also wir haben die Diskussion um den Wolf, ja. Das ist natürlich immer so, dass Betroffene eine ganz andere Sicht auf die Dinge haben, als die, die den Wolf nicht in ihrer Umgebung haben. Ich will gar nicht auf das Thema jetzt speziell eingehen, aber da wird dann von Entnahme gesprochen und nicht von Abschuss oder wie auch immer. Also man bemüht sich ja immer, dieses Thema nicht so anzusprechen, wie es ist. Man tötet ein Tier. Ich finde das gar nicht dramatisch. Also wir töten ganz viele Tiere am Tag, weil wenn ich mir meine 500 Gramm Hack kaufe, dann habe ich es zwar nicht selber getötet, aber trotzdem ist es irgendwo gestorben und wahrscheinlich unter anderen Bedingungen als ein Reh auf der Weide oder im Wald oder was. Ich genieße das ja, wenn jeden Abend ich mit dem Hund spazieren gehe, ist es so, ich wohne auch relativ weit draußen in der Hallertau und abends laufen halt die Rehe einfach über den Fußgängerweg, ja, weil links und rechts Felder sind. Ich finde das total schön. Unser Hund, der guckt dann immer und ganz interessiert. Und das genieße ich so. Aber das gehört ja nun mal mit dazu. Warum spricht man das heute nicht mehr aus? Warum hat man da so viel Angst, direkt in diesem Thema zu sein?
Ich formuliere es mir ganz direkt, weil die Gesellschaft heute zum Großteil nicht mehr ehrlich ist.
Ja.
Und wir haben ganz stark eine Wegschaugesellschaft in vielen Bereichen. Das ist auch in anderen Bereichen so, ne? Thematik Zivilcourage. Merkt man es leider auch häufig, aber auch gerade beim Thema Fleischkonsum ist es so. Wenn du jetzt in den Supermarkt gehst zum Beispiel, kaufst du dir ein Stück Fleisch, was im Idealfall häufig marketingtechnisch so dargestellt wird, dass es am besten nie ein Tier war. Genau. Und das ist das Problem. Ja. Genau das ist das Problem, dass die Leute nicht mehr verstehen oder nicht mehr an sich ranlassen wollen, wenn ich Fleisch essen möchte, dass dafür eben ein Tier sterben muss letzten Endes. Es gibt eine Kampagne vom Landesjagdverband Baden-Württemberg in dem Bereich, die heißt, mein Fleisch hat ein Gesicht. Und das sagt schon sehr, sehr viel aus. Ja. Und das ist auch, der Jäger ist da in vielen Bereichen einfach aufgrund seines Tuns wahrscheinlich näher dran am Leben auch, sage ich mal knallhart auf die Art und Weise, weil er halt durch sein Handeln auch Leben nimmt und auch den Werdegang dann von einem lebendigen Tier hin zu einem Steak mitverfolgt. Also das Ganze ausnehmen, der Jäger sagt aufbrechen dazu, das Zerlegen, der Ersatz der Wirkung dazu, ist etwas, wo wir einfach ganz, ganz nah dran sind, was der, sage ich mal, normale Bürger heutzutage nicht mehr sein muss, weil es ihm abgenommen wird. Mhm. Was ja auch vollkommen okay ist. Ich verlange von niemandem, dass er persönlich jetzt sein Steak selber schießen muss vorher oder seine Kuh schlachten muss. Im Gegenteil, es ist voll in Ordnung, wenn man es nicht mehr möchte, sowas. Aber ich muss es halt mir bewusst machen und mir bewusst sein, wenn ich Hackfleisch, einen Burger oder ein Steak essen möchte, dann ist dafür ein Tier gestorben. Genauso wie mir klar sein muss, wenn ich einen Gürtel trage, ist der meistens aus Leder, auch dafür ist ein Tier gestorben. Mhm. Letzten Endes. Zwar nicht nur für den Gürtel, das ist eine Nebenverwertung, aber auch dafür ist ein Tier gestorben. Und da muss man sich einfach so ehrlich sein und das Ganze eingestehen können. Ein Beispiel auch, was die Jägerschaft immer wieder tangiert, die Thematik Marderbiss im Auto. Jäger sind böse und bloß nicht und die armen Tiere. Aber wehe, diesen Menschen, die solche Äußerungen treffen, beißt der Marder mal
das die
Kabel im Auto
also durch. Immer die Betroffenen,
dann sofort, das Tier muss weg und das nervt und furchtbar und überhaupt.
Wenn du Betroffener bist, ist immer das, gleich wieder
das dann ist ja immer so eine schön,
andere Perspektive.
Ja. Man hört ja immer wieder dieses, na, die Leute in der Stadt wollen uns auf dem Land zeigen, was irgendwie gemacht, wie es gemacht werden muss. Ja? Aber wir in der Stadt haben halt nicht die Sorge, dass irgendwie der Wolf um die Ecke kommt. Abgesehen davon, dass der Wolf, glaube ich, auch dann nicht unbedingt sofort Menschen angreift, weil er, glaube ich, sehr, sehr menschenscheu ist. Nur einen Schritt zurück.
Da muss ich jetzt kurz widersprechen.
Zweierlei. Zum Wolf oder zum?
Zu zweierlei.
Okay,
erstens,
los.
Erstens haben wir kurz vor Berlin ein Wolfsrudel.
Ja.
Also was praktisch schon im Vororten letztens zeigen kann.
Bei Berlin, kurz vor Berlin?
Mhm.
Das ist ein Thema für dich, Marc.
Dazu kommt es auch noch, dass, sage ich mal, in Regionen, wo der Müll nicht ganz so weggeräumt wird, sei es Rumänien zum Beispiel.
Wildschweine.
Wildschweine bei uns, genau, aber auch das Thema Wolf. In Bukarest marschieren die Bären durch die Straßen. Weil die genau wissen, Mensch, da gibt es was zu futtern. Wunderbar, da gehe ich hin.
Waschbären.
Also, und das ist auch genau, das ist auch der zweite Punkt noch. Der Wolf per se ist nicht scheu. Der Wolf ist ein wunderbarer Opportunist. Der merkt sofort, was wird mir gefährlich und wann wird es mir gefährlich und wo habe ich Nutzen davon. An sich hat sich der Wolf vor Jahrhunderten selbst domestiziert. So haben wir unseren Hund bekommen. Oder unsere Hunderassen, die rassgesichtet wurden auch. Und man merkt mittlerweile auch schon wieder, dass der Wolf auch merkt, hey, der Mensch ist mir nicht gefährlich, hat aber ganz viel Nutzen, wenn ich da hingehe. Und das ist jetzt die Herausforderung für die Politik in Deutschland, ja, dass wir den Wolf weiterhin scheu halten.
Mhm. Siehst du, wieder was gelernt. Aber ich wollte es kurz einordnen zum Thema Fleischkonsum. Wie viele Tiere im Jahr bei der Jagd geschossen werden? Das war ganz lustig, weil ich das mit Jan im Vorfeld besprochen hatte. Ich habe ihn mal gefragt, schätze mal, da kam eine ganz lustige Zahl raus. Es sind etwa 5 bis 7 Millionen Wildtiere, die im Jahr geschossen werden. Und demgegenüber stehen, glaube ich, über 50 Millionen Tiere, die Nutztiere, die geschlachtet werden, um unseren Fleischkonsum zu stillen. Plus nochmal 700 Millionen, glaube ich, Geflügel. Also das soll das eine nicht besser oder schlechter machen, aber ich finde, es relativiert dann auch mal wieder dieses Thema Jagd.
Plus das Fleisch, was ich importiere, ne?
Das kommt auch noch dazu, ja. Genau. Martin, welche Vorurteile begegnen dir als Jäger? Oder ist das bei dir eher, kommt das bei dir gar nicht mehr so vor, weil du dich auch mehr so auch in diesem Bereich bewegst?
Erstens das, ja. Zweitens, was ich anders gemeint habe, ich bin Landei. Ich glaube, im Land draußen hat man deutlich weniger.
Ja.
Wenn man auf einem kleinen Dorf wohnt, wo die Hälfte der Mitbewohner des Dorfes auch Landwirte sind, dann als Jäger eben kennen, mhm, und der Rest auch weiß, hey, da kann ich auch mein Steak kaufen letzten Endes, habe ich damit jetzt weniger Schwierigkeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass die Jägerinnen und Jäger, die in der Stadt wohnen,
ja,
da vielleicht mehr Diskussionspunkte haben, mhm, wahrscheinlich. Natürlich ist es leicht, Menschen zu denunzieren, merken wir leider über alle Gesellschaftsschichten hinweg.
Ja.
Beim Jäger kommen gleich Vorurteile meistens raus, hey, du tötest ja nur Tiere, weil du es abknallen willst, das ist ja Tötungsgier ein bisschen. Natürlich prägen schwarze Schafe, mhm, das Bild in der Öffentlichkeit auch. Das ist auch nicht bloß die Jägerschaft so. Es verhält sich einer von 10.000 einfach falsch und daneben, dann sind alle 10.000 irgendwie doof. Auch hier wiederum kann ich oder hoffe, dass die Gesellschaft wieder ein bisschen, sage ich mal, bereit ist, sich mehr zu informieren und weniger mit Vorurteilen zu arbeiten sofort und dann auch Leute abzustempeln per se. Das Thema Jagd zu informieren ist ja mittlerweile durch das Internet nicht allzu schwer,
ja,
auch für einen Laien. Es gibt genügend sehr gute Schaubilder von diversen Jagdverbänden und auch anderen Naturschutzverbänden auch, warum Jagd, mhm, wichtig ist.
Mhm.
Klar, Vorurteile gibt es schon, weil wie gesagt, wenn einer von 10.000 aus der Reihe schlägt, mhm, dann heißt sofort, hey, ihr ballert nur im Wald rum, ihr macht doch nur hier Hegemaßnahmen, um mehr umbringen zu können. Sorry, das ist Schwachsinn und das ist einfach unverschämt.
Auch, ne? Naja, ich vermute mal, dass solche Schlagzeilen auch mehr verkaufen. Ne? Wenn ich sage, hier, der hat in Afrika wieder irgendwie ein Großwild erlegt, habe ich wahrscheinlich als Magazin mehr Klicks, als zu schreiben, wir haben, keine Ahnung, 10% unserer jährlichen Einnahmen gehen in Arten- und Naturschutz.
Ja, da hat uns natürlich der Präsident von Botswana, war es, weil ich im Kopf habe, einen ganz großen Gefallen getan, der Deutschland 10.000 Elefanten schenken wollte. Ja. Weil auch hier natürlich die breite Medienlandschaft sagt, der Elefant, der afrikanische, Aussterben bedroht und so weiter und so fort. Das mag in manchen Regionen zutreffen, ja, da ist er ausgestorben oder am Aussterben teilweise, mhm, oder selten zumindest und bedroht. Was leider verschwiegen wird, dass er in vielen Regionen aber auch gleichzeitig durch Schutzmaßnahmen einfach ein immenses Problem darstellt für die Bevölkerung dort. Und dass sehr viele Nationalparke mittlerweile gar nicht mehr wissen, wohin mit ihren Elefanten, weil es einfach ein sehr großes Tier ist und große Tiere gestalten einfach ihre Umwelt und ihre Lebensräume auch mit. Und dazu kommt auch noch, das wird leider auch verschwiegen, dass gerade eben die legale Großwildjagd, ich sage bewusst legal dazu, dass sie vernünftig organisiert wurde, die trägt einen immensen Beitrag zum Artenschutz bei. Ein Bekannter von mir, ehemaliger Studienkollege aus Tadschikistan, hat dort viel dazu beigetragen, auch über Jagdtourismus Wildbestände dort wieder aufzubauen. Und nicht nur Jagdpaare, Wildbestände, auch Schneeleoparden zum Beispiel, sind, mhm, dort wieder heimisch geworden, weil er die Bevölkerung davon überzeugen konnte, nicht mehr zu wildern für ihre Schafe und Ziege, sondern eben Wildtieren eine Chance zu geben, um dann Möglichkeiten anbieten zu können, auch dass jemand dort eben für viel, viel Geld eben ein gewisses, mhm, Tier eben auch bejagen kann. Ob das gut oder schlecht ist, ne, und moralisch, das muss man jetzt diskutieren, anderer Punkt jetzt. Aber das ist leider in den Medien, wie du sagst, einfacher draufzuhauen auf, mhm, eine Minderheit, um wie Jägerinnen und Jäger sind Minderheit immer noch in Deutschland, als das ganze große Bild darzustellen. Mhm. Das wäre einfach auch eine ganz große Bitte an meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Medienbereich, sich einfach da breit zu informieren und auch, mhm, mal alle Seiten zu Wort kommen zu lassen und einfach da in die Tiefe zu gehen. Weil wie du sagst, die billige Schlagzeile Jäger schießt Hund tot, ist immer leicht.
Also ich für mich persönlich würde da immer noch mal unterscheiden wollen zwischen ich jage etwas und verwerte es komplett. Oder ich bin halt Trophäenjäger. Ja, also ein Löwen oder ein stolzes Tier irgendwo.
Das ist ein Vorurteil, wo ich reingrätschen möchte. Ja, der Elefant zum Beispiel. Natürlich nimmt der US-Amerikaner oder der Europäer halt vor allem das Elfenbein oder halt gewisse Trophäenbestandteile mit, die aber auch einem ganz langen CITES-Verfahren unterstehen, der das importieren darf und so, mhm, weiter. Aber dieser Elefant, da gibt es ganz eindrucksvolle Bilder letzten Endes auch, die vielleicht auch nicht jeder erträgt oder jeder sehen möchte, aber dieser Elefant wird komplett verwertet. Heißt, da kommen dann die Dörfer, die umliegenden, die werden bewusst auch, die auch die Konzession irgendwie auch gehören, die werden informiert und dann werden da mal 4-5 Tonnen Elefant abtransportiert. Da bekommt das ganze Dorf, bekommt jeder sein Fleischpaket komplett. Also es ist nicht so, ausdrücklich nicht so, dass die Dinger dann liegen bleiben und vergammeln irgendwo in der Savanne. Das ist nur der Fall, wenn gewildert wird. Mhm. Wilderer sind nur interessiert an diesen Trophäen, am Elfenbein vor allem, schießen auf grausamste Art und Weise die Tiere tot und das Thema Fleisch vergammelt dann dort eben in der Savanne. Und Wilderei kann ich nur unterbinden, wenn ich Menschen eine Arbeit gebe, wo auch die nachhaltige Trophäenjagd eben auch ein Arbeitgeber sein kann.
Du hast eben davon gesprochen, ihr seid in der Minderheit. Jetzt gibt es in Deutschland ungefähr 470.000 Jägerinnen und Jäger. Die Anzahl der Frauen, auch das war eben Thema, ja, als wir über das Heft gesprochen haben, ist da recht gering noch. Irgendwie um die 10%, glaube ich, sind Jägerinnen. Wie ist da die Entwicklung auch der letzten Jahre?
Auch da folgt, glaube ich, die Jägerei wie viele andere Freizeitbeschäftigungen auch einem sehr, sehr positiven Trend.
Ja.
Wir haben jetzt in den Jagdkursen über 20% Frauen mittlerweile. Und natürlich dauert es etwas, ne? Sagen wir, dass man, wenn man die Jägerschaft so, sich so anschaut, Daumen mal Pi, im Schnitt, glaube ich, um die 50, Ende 50 ungefähr. Natürlich braucht da dieser Wandel etwas Zeit, um dann wirken zu können, auch in den Zahlen. Aber der Anteil der Frauen nimmt stetig zu. Das finde ich auch eine sehr für die Jagd elementare Entwicklung, weil gerade eine Frau auch anders tickt wie ein Mann per se. Ja. Und da auch einen ganz anderen Spirit auch mit reingeben kann und reingeben wird auch. Wenn man auch mit Jägerinnen spricht, warum sie handeln, wie sie gehandelt haben, merkt man auch als Mann so, hey, ab und zu sollte ich mein Tun hinterfragen vielleicht, weil sie eine Frau ganz andere Gedanken macht. Und gleichzeitig handelt sie aber auch dann sehr konsequent, wenn sie einen Beschluss mit gefasst hat. Also Frauen tun der Jägerei sehr, 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 sehr gut und werden immer mehr, Gott sei Dank.
Wenn wir jetzt uns mal mit der Jagd insgesamt beschäftigen, also mehr weg jetzt mal von dieser Ethik und diesem ganzen schweren Thema, wie hat sich grundsätzlich deiner Meinung nach so die Jagd und auch das Verständnis von Jagd so in den letzten Jahren verändert? Also gibt es überhaupt eine Veränderung? Nimmt man die wahr? Gerade wir haben ja im Vorgespräch auch, das wäre ja, erlaube mir gleich noch eine Anschlussfrage, man merkt ja so einen gewissen Trend gerade, ne? Also im Bereich, also wie würdest du das so grob formulieren? Hat das so das Thema Nachhaltigkeit, ja, Wissen, was auf den Tisch kommt, ja, ich habe es selbst gejagt und so weiter. Ist das so etwas, was so ein bisschen den Trend in der Jägerschaft auch so ein bisschen nach vorne getrieben hat, was das Interesse am Jagen anbelangt?
Ja, ganz klar. Also Jagen ist ja auch etwas, was sich weiterentwickelt. Ne? Das ist nichts, was stehen geblieben ist. Vor Jahrzehnten, Jahrhunderten, das entwickelt sich stets weiter. Und so auch die Intention, warum ich Jägerin oder Jäger werden möchte und wo die Jagd auch hingeht. Wenn man jetzt mit jungen Jägern spricht oder Menschen, die gerade eine Jagd schon eben machen, sind auch die Intentionen andere, wie sie früher vor 30, 40 Jahren vielleicht waren. Vor 30, 40 Jahren war es eher so, Papa ist Jäger, Opa ist Jäger, das gehört dazu und Tradition und so weiter und so fort. Mittlerweile kommen eben viel, viele Menschen auch zum Jagdschein, die mit Jagd nichts am Hut hatten. Gar nichts. Auch immer mehr Städter, also urban lebende Menschen. Und da, wie du sagst, ist auch die Thematik Nachhaltigkeit, Tourbewusstsein, aber auch Fleischkonsum einer der haupttragenden Gründe, einen Jagdschein eben zu machen. Das Thema Hund ganz genauso auch. Gerade im Frauenbereich vor allem kommen sehr viele Damen eben zum Jagdschein, weil sie sagen so, hey, ich möchte meinen Hund auch jagdlich führen, ich möchte mit ihm jagdlich interagieren, weil das eine ganz andere Thematik ist, schon mal mit so einem Hund zu jagen, wie mit einem Hund Gasse zu gehen. Aber da ist ein Wandel drin, definitiv, genau. Mhm. Und gerade eben die Thematik nachhaltiger Fleischkonsum, also sich sein Fleisch selbst erlegen, draußen schießen zu können, ist einer der Haupttriebfedern, die Leute dazu bringen, einen Jagdschein zu machen, neben eben auch abschalten können.
Entschleunigung.
Halt, Entschleunigung, ne? Genau.
Was sind aktuell so große Themen, auch in puncto Ausrüstung? Du hast vorhin schon mal was gesagt mit Wärmebildkameras. Mhm. Gibt es auch unterstützende Apps? Ihr arbeitet ja auch mit Drohnen, glaube ich, teilweise, habe ich gelesen im Geschäftsbericht des Deutschen Jagdverbandes. Da gibt es, glaube ich, auch gerade eine Diskussion, ob dieser Drohneneinsatz, um Rehkitze zu identifizieren im Feld, um sie zu schützen und zu retten, auch, glaube ich, gerade wieder ein großes Thema zwischen Politik und euch. Gibt es da große Themen aktuell?
Mhm. Also generell kann man sagen, dass auch die Jagd, sage ich mal, der Digitalisierung auch stark betroffen ist von der Thematik, wie wir arbeiten, mit welchen Equipment wir arbeiten, da ist das Digitale auch immer da. Man kennt den Jäger von früher noch mit Büchse und mit Fernglas. Mittlerweile hat er eben auf der Büchse noch einen Schalldämpfer drauf, eben auch um sein Gehör zu schützen und auch das des Hundes. Das ist eine Entwicklung, die vor einigen Jahren Einzug gehalten hat und mittlerweile eigentlich vollkommen angekommen ist überall. Die aktuellste, neueste ist eben die Wärmebildtechnik, sowohl eben als Handgerät, um praktisch gucken zu können, was Wärmesignuren anzeigt, als auch als Vorsatzgerät. Wir sind mittlerweile dankenswerterweise zu befähigt, auch solche Wärmebildgeräte auf Zielfernrohr drauf zu stecken und zu montieren, um eben Wildschweine, die nachts zu Schaden gehen und nachtaktiv sind, aber auch in manchen Bundesländern auch Raubwild, also Fuchs zum Beispiel, was für den Artenschutz extrem wichtig ist, auch bejagen zu können und vor allem Tierschutzgeräte bejagen zu können, weil ich einfach genau halt sehe, was das für ein Tier ist und so weiter und so fort. Das ermöglicht ganz, ganz, macht ganz viele Möglichkeiten neu auf. Mhm. Also das Thema Digitalisierung in Form von so digitalen Geräten wie Nachtsichttechnik oder Wärmebildtechnik ist ein ganz großes Thema in der Jägerschaft, ganz klar. Auch die Thematik Apps, wie du angesprochen hast, kommt auch immer mehr. Wie verwalte ich meine Jagd? Wie organisiere ich mein Jagdrevier? Wildkameras mit Sendefunktion. Ich bekomme praktisch für einen sehr geringen Preis Fotos live auf mein Handy geschickt von der Wildkamera, die es aufgenommen hat. Und das Thema Drohne, hast du auch angesprochen. Es ist so, dass der Tierschutzgedanke rechtlich im Grundgesetz noch stärker verankert wurde, was Landwirte mit immer größeren Maschinen, die verantwortlich da sind, auch alles Mögliche dafür zu tun, um Tiere zu vermeiden. Das sind wir beim Thema Wiesenmaht.
Ja.
Die Maschinen werden immer größer und schneller. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich so ein Rehkitz, sagen wir, verletze oder töte damit, ist immer gestiegener. Die Jägerschaft hilft da natürlich der Landwirtschaft, den Landwirten. Und die Politik hat es auch erkannt, Gott sei Dank, mit großen Fördertöpfen, dass die Drohnentechnologie einfach da eine Technologie ist, die, sagen wir, sehr zweckdienlich ist. Also das geht sehr gut, auch aus eigener Erfahrung ausgesprochen. Fliegt da 70 Meter hoch mit Wärmebilddrohnen drüber und findet eigentlich wirklich jedes kleinste Tier frühmorgens. Vorausgesetzt, die Kommunikation funktioniert zwischen Landwirt und zwischen Jäger. Was auch eine Neuerung ist, das Thema bleifreie Geschosse, sowohl im Büchsenbereich als auch Flintenbereich, weil man halt den Bleieintrag immer mehr verhindern möchte und reduzieren möchte in die Natur, in die Umwelt. Mhm. Das sind so die Punkte, sage ich mal, die derzeit im Außenbereich vor allem warten. Also Digitalisierung auf der einen Seite und das Thema bleifrei auf
der anderen. Ich finde es ja.
Also darf ich nochmal ganz kurz, Marc, bevor, weil das passt gerade. Ich wollte nur Werbung machen fürs aktuelle Heft. Wenn ihr es hört, dann wahrscheinlich das vorherige Heft, weil du es angesprochen hast, diese Wärmebildkameras, gibt es großes Schwerpunktthema bei euch in der Pirsch im Moment. Ich habe es mir durchgelesen, ist tatsächlich spannend. Was sehr spannend ist und was auch erschreckend ist, dass Pferde da ganz oft auch nicht so ganz identifiziert werden und dann auch schon mal abgeschossen werden.
Das sind wir wieder bei dem Thema schwarze Schafe. Ich verstehe es absolut nicht.
Nee, ich habe
mir die Belange sowas,
auch so, dass man das nicht
wie sowas kann. Passieren kann noch. Das sind, wie gesagt, die schwarzen Schafe halt, okay. Die hoffentlich Step by Step aussortiert werden oder auch, sag ich mal, diese Vorfälle auch vielleicht dazu führen, dass wirklich jeder nochmal drüber nachdenkt. Okay. Das ist, jeder ist für den Schuss selbst verantwortlich und ich schalte mein Hirn und meine Augen noch mehr ein, bevor ich den Finger krumm mache. Das ist essentiell wichtig.
Aber Martin, also wenn ich jetzt Jäger werden möchte, ja, was würdest du sagen, ist denn ein geeignetes Grundsetting? Also ich mache erstmal meinen Jagdschein und so weiter, brauche ich beim Jagdschein schon eine gewisse Ausrüstung? Wahrscheinlich ja nicht. Waffen darf ich mir nicht besorgen. Die werde ich wahrscheinlich dann im Zuge des Jagdscheins dann wahrscheinlich für meine Schussprüfung dann werden mir wahrscheinlich gestellt, gehe ich mal von aus.
Genau. Ja.
Aber was ist so dieses Grundsetting und was für ein Budget muss ich da eigentlich so mitbringen? So grob.
Das kommt darauf an, das ist auch wie Autofahren. Ne?
Ja, keine Ahnung, was ein Jagdschein kostet. Bist du da bei 2.000, 3.000 Euro?
Bist in diesen Bereichen, genau. Mhm. Plus, minus, aber eher nach oben als nach unten tendenziell. Gut, wenn ich den Jäger bin, dann Jagdschein praktisch bestanden, Jagdprüfung bestanden habe und Jagdschein gelöst habe. Klar, jeder Jäger braucht eine Waffe.
Mhm.
Jede Jägerin braucht auch meiner Meinung nach definitiv ein Fernglas, ne? Um auch alles zu sehen, sauber ansprechen zu können. Ob Alter, Geschlecht und so weiter und so fort. Klamotten, klar, braucht auch jeder, man kann nicht nackt jagen gehen.
Ich war mal.
Oder man sollte nicht, sagen wir mal so.
Im Outlet in Berlin, da gibt es ja auch ein Jagd-Outlet für Klamotten, da kannst du aber ganz schnell arm werden.
Ey, das sind die Punkte, wo ich hinaus möchte. Genau. Also an sich ist natürlich uns Jägern wichtig, dass wir nicht vernommen, sagt der Jäger dazu, nicht gehört werden wollen vom Wild. Heißt, mit Alltagsklamotten ist es farbtechnisch, also geräuschentwicklungsmäßig häufig schwierig, wobei auch das gehen würde. Ne? Aber natürlich möchte man sich auch als Jäger entsprechend, sage ich mal, dann auch fühlen, indem man auch die Klamotten entsprechend trägt. Aber was ich jetzt bei der Aufzählung generell hinaus wollte, es gibt eine enorme Spannweite von vergleichsweise günstig bis vergleichsweise sehr teuer bei den Waffen, bei den Ferngläsern, bei den Zielfernrohren, bei der Nachtsichttechnik, bei der Kleidung. Also es geht sehr viel. Also vieles kann, nicht alles muss letzten Endes. Das entscheidet jeder für sich selbst.
Das ist ja dann wie in jedem Hobby.
Ja, ne? Also klar, aber ja, sag mal so für einen Grund. Also reden wir jetzt mal von der Büchse oder von der Flinte. Wir reden, brauche ich denn gleich einen Hund? Ja, brauche ich? Also ist das verpflichtend? Ich habe keine Ahnung, deswegen
frage
ich
mich. Nee, ist es nicht. Also Jagdhunde, Hunde schon, sagt man als Jäger. Das heißt, der Hund gehört schon zum Jäger wieder zu. Aber zwingend, dass jeder Hund braucht, ist nicht der Fall. Aber natürlich ist es schon von Wert, wenn man in seiner Jagdgesellschaft, sagen wir, 1, 2, 3 Hunde eben hat. Und auch teilweise auch vorgeschrieben, dann Hund mitzuführen bei der Wasserwildjagd, bei Entenjagd zum Beispiel, ist ein Hund zwingend notwendig, dass er dabei ist, anwesend ist, weil er einfach Fehler, die der Jäger macht, sagen wir, ausmerzen kann sofort und es braucht auch jemanden, der ins Schilf hüpft und die Ente rausholt.
Da kommt
das machen die Jäger, das macht der Hund deutlich eleganter.
Das können die Jungjäger machen.
Das macht der Hund deutlich eleganter und besser als der Mensch. Aber wie gesagt, was mir noch wichtig ist auch zu sagen.
Aber dann ist doch Jagen noch eine Passion.
Ja, das ist auch ein Punkt, genau. Deswegen das Thema, das Wort Hobby hört man als Jäger nicht gerne. Mhm. Das ist eine Passion, definitiv, weil ich bin jetzt kein Skifahrer, deswegen kann ich sagen, Skifahren ist ein Hobby. Na, ich gehe da hin, ich kaufe mir eine Skikarte, fahre mit der Gondel da hoch, fahre runter, fahre wieder nach Hause letzten Endes. Und alles andere kann mir erstmal egal sein. Ne? Was ich praktisch der Bergwelt mit antue, mit Beschneidungsanlagen, Skipisten und so weiter und so fort, kann mir erstmal egal sein. Ich bin raus damit, okay. Als Jäger hast du deutlich mehr Verantwortung. Du hast deutlich mehr Verantwortung, Tag ein, Tag aus, für die Umwelt, für die Landschaft, für das Eigentum deiner Jagdgenossen praktisch, auf deren Flächen du jagen darfst. Deswegen ist das Thema, das Wort Passion deutlich zielführender und treffender als das Wort Hobby. Also Hobby hören Jäger nicht gerne. Trotz allem zum Ausführungspunkt nochmal zu kommen, ganz kurz, weil die Bandbreite so groß ist, es sei eben freigestellt, was er denn kaufen möchte. Aber ja, jetzt sehr hochwertig, sehr teuer. Es gibt handgemachte Büchsen, Wert von mehr als 10.000 Euro, alles drum und dann noch.
Carbon-Flinten habe ich mittlerweile
es gibt,
gesehen.
Genau, Carbon ist auch so ein Trend, der jetzt sehr stark da ist, kostet auch eine gewisse Steuer Geld. Wichtig ist immer, was ich damit anfange. Also das heißt nicht, und das möchte ich auch allen Jägern da draußen zurufen, die teuerste Büchse macht aus mir nicht einen guten Jäger. Das fängt immer im Hirn an und immer in mir selbst. Es ist eine Einstellungssache und die kann ich nicht kaufen. Die trage ich in mir oder lerne sie zumindest in mir zu tragen oder ich lasse sie irgendwann sein.
Also ich finde, Jagen ist eine Lebenseinstellung. Ja, ja. Also und dann muss man, glaube ich, auch das Leben danach ausrichten. Also finde ich
zumindest. Aber gilt das auch für die, die irgendwie spät anfangen, weil sie das Gefühl haben, es ist gerade so ein Trend, ich möchte das auch machen. Ist das dann auch eine Lebenseinstellung schon?
Das ist
also bei Martin nehme ich den Martin sofort ab. Ja? Lebenslauf und so, das passt ja alles hervorragend. Deswegen glaube ich, das ist schon eine Lebenseinstellung. Aber ob das jetzt so pauschal für alle gilt, weiß ich nicht.
Na, ich sage nur, wenn du es richtig machen willst, dann ist es eine Lebenseinstellung, finde ich.
Sehe ich genauso. Das ist genau der Punkt. Ne? Ja. Natürlich erlebt die Jagd einen enormen Zulauf seit einigen Jahren. Das ist gut, das ist schön. Das freut mich auch persönlich sehr, dass einfach diese Lobby einfach wächst, ne? Weil auch die Stimme auch vor der Politik auch wächst, die Bedeutung der Lobby. Aber nochmal, man kann nur jedem plädieren und Erinnerung rufen, er hat eine enorme Verantwortung. Und deswegen sollte ich schon oder erwarte von jedem, dass er mit einer Vernunft und mit einem Respekt da rangeht und das, sagen wir, nicht einfach mal Larifari nebenbei machen möchte, wie ich möchte jetzt keine andere Freizeitbeschäftigungsgruppe da diskreditieren. Aber er muss bewusst sein, ist A, eine Passion, wie gesagt, und B, mit einer sehr großen Verantwortung verbunden. Also mal so Larifari, ich gehe jetzt mal jagen und dann 5 Jahre nicht mehr und dann klappt es wieder sofort ohne Schwierigkeiten, würde ich, wie gesagt, stark abraten oder erwarte mir von dem oder derjenigen dann schon draußen Tiere zu beobachten mit dem Fernglas auch was sehr Schönes. Ich muss nicht per se eben was erlegen müssen.
Ja. Oh, das ist schön, dass du das sagst. Das passt ganz gut zu einer Frage, die ich stellen wollte. Was so dein schönster Moment, wenn du so mal zurückblickst
Der Jagd? Da gibt es mehrere. Es stört mich persönlich immer sehr, wenn manche Menschen die Jagd auf den Schuss reduzieren. Mhm. Also praktisch nur das Erlegen von einem Wildtier. Das ist viel mehr. Ich persönlich bin auch ein sehr ganzheitlicher Mensch vom Denken her, von Interessenspunkten her. Ich freue mich auch sehr an Kleinigkeiten, welche neue Vogelarten im Revier entdecke, wo ich vielleicht, die Bestätigung habe ich nicht sicher, aber ich kann mir einbilden, dass aufgrund meines Tuns, Lebensraumverbesserung, Raubbejagung, vielleicht dieser Vogel jetzt eben hier existieren kann, hier brüten möchte und erfolgreich brüten kann vielleicht, was er vorher nicht geschafft hat. Das freut mich persönlich sehr. Ich möchte sehr nah an den Tieren immer dran sein. Ja. Das ist etwas, was mir auch zu den eigentlich schönsten Erlebnissen gebracht hat. Einfach möglichst nah ran. Und wir hatten das Thema Technik schon sehr. Ja. Ich benutze Technik auch in vielen Bereichen. Ich möchte mich aber nicht von ihr beherrschen lassen. Ich möchte die Technik beherrschen und zu meinem Vorteil nutzen, wenn ich es denn benötige. Aber das jagdliche Handwerk darf mir nie verloren gehen dabei. Mhm. Und jetzt komme ich zu meinem eigentlich schönsten Moment, ohne mich das lobpreisen zu wollen, aber wenn man mal über 10, 15 Minuten 5 Meter hinter einem Reh herpirschen kann im Weizenfeld, ohne dass es einen mitbekommt und mal so ein Reh aus der Nähe auch sieht und noch sehr viel faszinierender ist Ruppelt, also Hirsche auch.
Ruppelt?
Rotwild.
Ach, Rotwild.
Rotwild. Wie die praktisch interagieren untereinander, wie die von der Mimik her arbeiten, wie praktisch die Lausche, also die Ohren funktionieren, wie die Region abscannen. Das ist wahnsinnig faszinierend. Da kommt man sich als Mensch wahnsinnig primitiv vor. Und umso schöner und einprägsamer ist eben das Erleben, was ich hatte, dass ich halt einfach über 10, 15 Minuten lang diesem weiblichen Räder durchs Weizenfeld auf wenige Meter hinterherlaufen konnte, ohne dass es mich bemerkt hat. Ne? Das sind so Dinge, die mich einfach bewegen und das ist mir wichtig, einfach, dass Jagd ein Handwerk bleibt und nicht bloß das Ausnutzen einer Technik.
Aber in so einem Moment, nehmen wir dann gleich diesen Moment, der für dich so schön gewesen ist, sagst du dann oder lässt du dann einfach das Reh sein und lässt es laufen oder sagst du, jetzt bin ich schon so nah dran, jetzt schieße ich es, weil es gehört halt dann dazu?
Also das Reh habe ich Reh sein lassen und laufen lassen, weil es A, gar nicht frei war auch. Das war außerhalb der Schusszeit, weil es ein Weibchenstück war. Also der Jäger sagt Stück zum einzelnen Individuum. Aber auch das, ich habe auch schon Tiere laufen lassen, man sagt so, hey, das war jetzt einfach so cool, ich muss es jetzt gar nicht mit einem Schuss beenden. Und das ist auch der Punkt, was auch uns Jäger immer wieder entgegenstößt, hey, ist das ein Schuss geil? Nee, sind wir nicht. Es ist sehr viele Jägerinnen und Jäger da draußen können sich sehr erfreuen an vielen kleinen Momenten, auch mit Tieren, die sie eigentlich hätten schießen dürfen, aber gar nicht schießen wollen, zum Zeitpunkt, weil einfach der Anblick, sagt der Jäger, einfach so schön war und so genossen wurde, dass man einfach das jetzt einfach nicht möchte. Und das ist auch das Schöne, weil der Gesetzgeber sagt ja auch, jeder ist für seinen Schuss verantwortlich. Ich entscheide mich dann auch, wann ich schießen möchte und wann eben nicht.
Sehr, sehr beeindruckend, diese Momente. Also wie gesagt, ich bin kein Jäger und genieße das ja auch, wenn ich abends mit dem Hund spazieren gehe. Und wie
noch
gesagt,
nicht.
Mir die... Na, ja, ich glaube, da kriege ich Probleme mit meiner Lebensgefährtin. Ich glaube, die würde das nicht so gut finden. Aber wie gesagt, dieses Thema Natur, das ist schon so, also ich komme jetzt nicht aus dem landwirtschaftlichen Betrieb, aber ich habe sehr viele Teile meiner Jugend und Kindheit auf einem Bauernhof verbracht, weil ich einfach gearbeitet, ich mochte genau das Gleiche wie du auch. Ich liebe das Arbeiten mit Tieren und habe eigentlich jede freie Minute auf dem Bauernhof verbracht. Und der Grund, warum ich dann nicht letzten Endes beruflich gelandet bin, ist, dass meine Eltern eben keinen Hof hatten und einen Hof kaufen war keine Option. Also von daher kann ich das alles sehr gut nachvollziehen. Deswegen genieße ich das auch und ich gebe dir vollkommen recht, es gibt so eine und solche Schafe. Also ich, lieber Martin, habe heute einen ganz tiefen Einblick von dir bekommen über das Jagen und über die Verantwortung. Was man sich eben nur wünschen kann, ist, dass es viele von den Jägerinnen und Jäger gibt, die am Ende das so verstehen, wie du das verstehst, ja. Und eben nicht die wenigen, die sind, die dann wiederum das Gesamtbild prägen. Weil das habe ich so ein bisschen von hier verstanden. Wenn du dir heute was wünschen dürftest, dann wäre es wahrscheinlich auch ein Stück weit so, dass das Jagen so verstanden wird, wie du es begreifst, halt am Ende des Tages. Also eine ganzheitliche Passion, die dein Leben beeinflusst.
Das würde ich mir jetzt so nicht wünschen, weil es mich im Mittelpunkt stellt. Das finde ich jetzt ein bisschen überheblich, wenn ich das tun würde. Aber was ich mir wünschen würde, ist einfach, dass die Jägerschaft einfach die Schönheit dieser Passion eben auch weiterhin erkennt und auch so weiterträgt in die Bevölkerung hinein und einfach diese Passion einfach auch genießen kann man von bis hinten. Ne? Und von der Nicht-Jagen-Gesellschaft wünsche ich mir weniger Polemik, viel, viel Interesse daran. Man muss es nicht mögen, das erwarte ich gar nicht. Das kann man kontrovers diskutieren. Aber Interesse zumindest für die Ziele des anderen und das Gespräch mit uns Jägern proaktiv zu suchen auf eine vernünftige Art und Weise, das würde ich mir wünschen eben von der Nichtjagengesellschaft.
Und von der Politik?
Von der Politik eigentlich genau dasselbe. Vernünftige Entscheidungen, die auf Daten und Fakten basieren und nicht ideologisch bedingt sind.
Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort schon direkt. Wir wollten ja auch jetzt mit diesem Podcast und mit dem Thema gar nicht die Jagd verteufeln oder die Jagd irgendwie auf einen hohen Sockel setzen.
Aufklären.
Ich finde einfach nur, dass man, und das ist ja auch ein Grund, warum wir das machen, sich irgendwo draufzuhauen ist immer einfach, aber es macht schon Sinn, sich mit Dingen zu beschäftigen und mal tiefer reinzugehen und mal beide Seiten irgendwie einer Medaille zu beleuchten.
Absolut.
Finde ich. Und ich finde, das haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen, Marc.
Ja, hat uns Martin gut geholfen dabei,
Martin
richtig einzuordnen.
Ja, absolut. Martin, da können wir uns nur bedanken bei dir. Das war sehr aufschlussreich. Sehr spannend, waren viele Dinge dabei, die ich auch, glaube ich, falsch gesehen habe, von daher...
Marc, machst du jetzt einen Jahrschein?
Das kann, nee. Ich habe, da nee, muss
du,
ich ganz...
Stimmt, du, stehst, ich glaub, du lebst ja in der Stadt, ne?
Das hat ja damit nichts zu tun, mein Freund. Aber ich kann, ich stelle mir das vor, ich sitze auf dem, wir haben ja ein schönes Video gemacht, wie wir am Hofstand sitzen. Das
müssen wir Martin nochmal zeigen.
Genau. Ich kann mir das vorstellen, so wie Martin es erzählt hat, da zu sitzen, diese Ruhe zu genießen, mit der Natur eins zu sein und dieses Wild zu beobachten. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dann mit dem Gewehr anzulegen, das ganz nah vor mir zu sehen. Vielleicht dreht es auch noch den Kopf zu mir und dann zu schießen. Ich glaube, das könnte ich nicht. Ich trage ja sogar kleine Fliegen bei mir aus der Wohnung auf den Balkon, um es freizulassen.
Und diese Einstellung und die Meinung, die seid ihr auch gegönnt.
Ist auch danke. Gut so.
Ist ja voll in Ordnung, also nachvollziehbar. Ja. Ich persönlich habe auch für mich selbst beschlossen, wenn ich nach dem Schuss nichts mehr spüre, dann höre ich auf damit.
Spüren heißt?
Emotionale Wallungen in mir habe, weil du nimmst einem Tier das Leben letzten Endes. Wenn ich das, keine Ahnung, wenn das etwas ist, wie eine Seite im Buch umzublättern, was nicht spannend war. Also es muss bewegen weiterhin. Es muss mich bewegen, dass ich, sage ich mal, hier einem Tier ein Leben nehme. Wenn das mich nicht mehr bewegt, dann höre ich damit auf.
Finde ich gut.
Ja. Weil dann ist es Culling und nicht mehr Jagd. Mhm. Das möchte ich nicht.
Martin, schönes Schlusswort.
Ja.
Sehr gutes Schlusswort.
Wir danken uns ganz, ganz herzlich bei dir, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Und ja, Carsten.
Ja, ich hätte jetzt fast gesagt, Waldmanns Dank, aber das sagt man ja nicht, glaube ich, weil das ist ja kein Abschied, sondern also kein Abschied unter Jägerinnen und Jägern. Marc, kannst du nochmal nachlesen? Er sei nämlich, bin da jetzt falsch informiert, Martin.
Du sagst, wie der Bayer auch Servus und Servus sagen kann zur Begrüßung und zum Abschied.
So.
Sagst du beim Jäger Weidmannsheil zur Begrüßung und Weidmannsheil auch zum Abschied generell. Weidmannsdank erfolgt nur, wenn ich ein Weidmannsheil bekomme, weil ich eben ein Stück erlegt habe und ein Jäger zu mir Weidmannsheil wünscht. Entgegen erwidere ich Weidmannsdank. Okay. Ansonsten nicht.
Gut.
Aber auch an euch besten Dank fürs Dasein.
Sehr gerne.
Sehr gerne. Hat uns großen Spaß gemacht.
Wir haben viel gelernt. Und für alle da draußen, denkt immer dran.
Print is not dead.